Ich möchte gern mit euch einen Bibeltext betrachten. Der ist erstmal nur der Einstieg in das eigentliche Thema. Wenn ihr wollt, schlagt ihr ihn selbst auf. Johannes berichtet uns von einem Ereignis, das ihn nachhaltig ins Nachdenken gebracht hat, und zwar in Johannes 6. Ich werde hier vorne auch den Text ranwerfen, wie ich ihn vorlesen werde. Ich werde hier nach der neuen Bibel heute oder neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden lesen. Aber wenn ihr eure eigenen Bibeln dabei habt, fühlt euch bitte immer frei, euren Text aufzuschlagen. Das ist ja der Text, der euch auch am ehesten geläufig ist von der Ausdrucksweise. Johannes 6. Da berichtet Johannes: Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feierten. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus: Wo können wir Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Es würde mehr als 200 Denare kosten, um jeden auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, der war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrot und 2 Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, auf den wir schon so lange warten. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Es war so schön für die Jünger. Der Mann, dem sie am Anfang relativ alleine gefolgt waren, dem rannten jetzt Tausende, zigtausend Leute hinterher. Und sie gingen weite Wege, um ihn zu hören, um ihn zu sehen und besonders die Wunder zu erleben, die er tat. Das war für die Jünger ein erhebendes Erlebnis. Sie hatten sich offensichtlich den Richtigen ausgesucht, dem sie nachfolgten. Und in diesem Wohlgefühl, auf der richtigen Seite zu sein, kommt eine knallharte Ernüchterung. Da kommen 5 Menschen in 5-stelliger Zahl zu ihnen und der Herr Jesus fragt: Wo können wir für so viele Leute Brot kaufen? Der angesprochene Philippus schweigt. Sie befinden sich nicht in Jerusalem, in keiner anderen größeren Stadt, sondern östlich vom See Genezareth, vom See Galiläa, vom Galiläischen Meer, wie auch immer es genau genannt wird. Auch hier in dem Text wird der See Tiberias genannt. Oben im Norden, östlich, weit weg von allem anderen. Wo soll da Brot herkommen? Das war sowas Ähnliches wie ein Zonenrandgebiet. Als Berliner kennen wir diesen Begriff vielleicht noch. Ja? Also da war nicht mehr viel los. Und wo soll plötzlich für zigtausend Leute Brot herkommen? Der angesprochene Philippus weiß, es gibt einfach nicht genügend Brot. Aber er meint, ein anderes Problem entdeckt zu haben. Selbst wenn man einen Bäcker fände, so der Metro-Großhandel der damaligen Zeit, man hätte nicht genügend Geld, um dieses Brot auch zu bezahlen. Damit jeder auch nur einen kleinen Happen abbekommt, hätte ein halbes Jahresgehalt herkommen müssen. Um alles satt zu kriegen, vielleicht 2 Jahresgehälter. Ihm ist klar, wir hätten nicht genügend Geld, um das Brot zu kaufen. Und auch Andreas ist überzeugt, dass sie nicht genug haben. Er zeigt auf lächerliche 5 Brote, lächerliche 2 Fische. Sein Fazit: Das, was wir haben, ist einfach nicht genug. Und wir alle wissen, dass der Herr Jesus mit einem Wunder dieses scheinbar unlösbare Problem dann gelöst hat. Am Ende sind alle pappsatt und können noch 12 Körbe mit Brot zusammensammeln. Es gab mal einen Ausleger, der gesagt hat, es waren deswegen 12 Körbe, damit jeder Jünger einen Korb für sich persönlich bekam. Sonst haben die Jungs sich ja immer gestritten, wer der Größte, wer der Wichtigste sei. Aber hier hat der Jesus so viel Überschuss produziert, damit auch jeder Jünger seinen persönlichen Brotkorb abbekommt. Steht nicht im Bibeltext, passt zum Charakter der Jünger. Am Ende stellt sich die Frage, hatten sie denn nun genug oder hatten sie nicht genug? Ist euch aufgefallen, dass diese Jünger in diese bedrückende Situation nicht durch einen dummen Zufall geraten sind? Johannes weist uns in Vers 6 ausdrücklich darauf hin. Der Herr Jesus hatte die Jünger ganz bewusst in diese Bedrängnis gebracht. Er sagte das aber nur, Vers 6, um ihn auf die Probe zu stellen, also Philippus an der Stelle. Denn er wusste schon, was er tun wollte. Lassen wir uns das mal bitte auf der Zunge zergehen. Der Herr Jesus bringt Philippus und seine Mitjünger in eine Situation, wo sie am Ende nur ihre Pleite zugeben können, wo sie einfach nur sagen können, unlösbar, nicht schaffbar. Herr Jesus, du stellst mich hier in eine Situation, und das werden einige Leute vermutlich auch gehört haben von den zigtausenden, du stellst mich hier in eine Situation, wo ich am Ende nur sagen kann, keine Idee, ich bin unfähig, dieses Problem zu lösen. Lasst uns das auf der Zunge zergehen. Der Herr Jesus bringt seine Jünger absichtlich in eine ausweglose Situation, um sie zu prüfen. Das heißt, damit sie etwas verstehen und vielleicht etwas daraus lernen. Denn was macht der Herr Jesus? Er stellt die Überzeugungen der Jünger in Frage. Dieses kinderstundentaugliche Wunder, das wir von Kinderbeinen aus kennen, hatte nämlich zunächst nicht den Bauch vor Augen. Es ging nicht zunächst um den Bauch der Leute, sondern es ging um die Seelen von Christus-Nachfolgern. Es ging darum herauszufinden, ob diese Jünger genügend gelernt haben von Jesus, ob sie gelernt haben, richtig zu denken. Also so zu denken, wie richtige Christus-Nachfolger eigentlich zu denken haben. Die Jünger waren mit verschiedenen, doch triftigen Argumenten davon überzeugt, dass sie nicht genug hatten. Nicht genügend Händler, nicht genügend Geld, nicht genügend mitgebrachtes Essen. Wir alle, besonders wir auf der Empore, sind natürlich viel klüger als die Jünger von damals. Wir wissen, dass sie natürlich genug hatten. Wir können sie in tiefster Weisheit belehren, dass sie immer dann genug haben, wenn sie Jesus bei sich haben. Sind wir aber wirklich klüger als die Jünger von damals? Wissen wir wirklich mehr als sie? Ist unsere Lebensführung wirklich so viel weiser als das dieser Männer? Oder Hand aufs Herz, würden wir bei dem Test nicht genauso durchrasseln wie sie damals, wie unsere Vorgänger in der Jesus-Nachfolge? Sind wir ihnen nicht irgendwie doch erschreckend ähnlich? Denken wir nicht auch häufig, dass wir nicht genug haben? Dass uns irgendwas mangelt? Selten geht es bei uns darum, zigtausend Leute zu ernähren. Selbst bei Jungfrauübernachtungen hier im Haus sind es nicht zigtausend. Meistens blicken wir nur auf uns. Wir gucken auf das, was wir haben, und das erscheint uns nie genug. Wie die Jünger damals blicken wir auf das Leben mit einem irgendwie eigenartig eingeengten Blick. Und deswegen möchte ich mit euch heute gemeinsam über Genügsamkeit nachdenken. Genügsamkeit. Unter der Überschrift, wann ist genug eigentlich genug? Und Gott gab uns die Bibel unter anderem, um uns zurechtzubringen, um uns zu erziehen. Und ich möchte deswegen aus diesem unfehlbaren Ratgeber einige Lektionen, 8 werden es an der Zahl sein, 8 Lektionen zur Genügsamkeit herausschälen. Vielleicht wird dann dieser Sonntag für euch sowas Ähnliches wie eure persönliche Speisung der 5000. Ihr werdet dann vermutlich nicht mit 12 Körben Brot nach Hause gehen, aber, und darum ging es ja dem Herrn Jesus ursprünglich, dass wir mit korrigierten und gestärkten Seelen nach Hause gehen. Das möge der Herr schenken. Wenn ihr möchtet, schlagt ihr mit mir zusammen Philippa 4 auf, den Philipperbrief im Neuen Testament und dort das Kapitel 4. Der Philipperbrief gehört zusammen mit dem Epheserbrief, dem Kolosserbrief und dem Philemonbrief zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen. Der Philipperbrief ist ein Gefangenschaftsbrief, weil er aus Gefangenschaft heraus geschrieben ist. Keine moderne deutsche Gefangenschaft, kein Freigängertum oder Ähnliches, sondern römische Gefangenschaft. Und vielleicht möchtet ihr euch dieses Bild ein bisschen vor Augen halten, wenn wir den Text lesen, den wir gleich aus den Versen 10 bis 13, Philipper 4, Verse 10 bis 13 lesen. In diesen Versen bedankt sich Paulus bei den Philippern für Geschenke, die er bekommen hat, die ihn erfreut haben, die ihm von der Gemeinde überbracht wurden. Und da heißt es Philipper 4, Verse 10 bis 13, ich lese wieder nach der neuen evangelistischen Übersetzung, wo Paulus schreibt, es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und ich kann mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Beeindruckt euch auch diese Haltung, die der Paulus dort so in diese Zeilen hineinschreibt? Er lebt sogar in der Gefangenschaft eine Tugend, die heute nicht mehr innen ist. Diese Tugend steht in Vers 11. Ich habe jetzt neue evangelistische Übersetzung vorgelesen. In der Elberfelder heißt es, ich habe gelernt, mich zu begnügen. In der Luther-Übersetzung heißt es, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Da merkt man auch schon, dass diese 30 Jahre hinter sich hat, die Übersetzung. Und in der Schlachter 2000, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Und hört ihr die frohe Botschaft in diesem kurzen Vers? Das ist Lektion 1 der Genügsamkeit. Man kann Genügsamkeit lernen. Man kann Genügsamkeit lernen. Man kann lernen, in jeder Lebenssituation genügsam und zufrieden zu sein. Genügsamkeit ist somit nicht einfach nur so ein Gefühl, das man hat oder halt gerade nicht hat. Es ist nicht irgendwie so ein Gen, das man irgendwo hat oder halt nicht hat. Genügsamkeit ist erlernbar. Im zweiten Vers steckt schon die zweite, im gleichen Vers steckt die zweite Lektion zur Genügsamkeit. Paulus war ein Gefangener, als er diese Zeilen schrieb. Er war in einer ziemlich schlimmen Situation. Warum war er gefangen? Er wollte das Evangelium treu verkünden. Man hat ihn aber gedrängt, seine Verkündigung zu ändern. So wie du das machst, soll es nicht sein. Und dieser Druck kam nicht etwa von Ungläubigen, von den Römern oder Ähnlichen, sondern eigentlich von seinen Glaubensgenossen. Aber er blieb Gott treu. Und nun war er vielleicht sogar an einen römischen Soldaten gekettet. Bei Petrus lesen wir das, dass er gekettet wird an einen Soldaten. Ich glaube, dass das weniger für Paulus als für den Soldaten ein Problem ist. Überlegt mal, mit dem weltbesten Missionar der Welt gekettet in ein Gefängnis zu sein. Paulus will gar nicht weg, aber der Soldat will vielleicht irgendwann weg. Aber im Römerbrief formuliert dann Paulus auch das Grüßen, oder in einem anderen Brief grüßt er die Leute aus dem Königs, aus dem Kaiserhaus. Also da scheint er auch über die Soldaten, die ihn bewachen mussten, das Evangelium weitertragen zu können. Aber wie dem auch sei, die Situation, in der er hier ist, ist nicht so gut. Er kann seinen Dienst nicht völlig frei, nicht so, wie er sich das plant, ausführen. Sein Leben lief über Monate, ja über Jahre lang ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Und in dieser Situation schreibt er, dass er zufrieden ist. Das ist wahre Genügsamkeit. Ähnlich ging es David, der vor den Feinden in der Wüste floh. Und diese Feinde wollten ihn nicht killen. Die wollten ihn nicht zum Bier einladen. Die wollten ihn umbringen. Und in dieser Bedrängnis schreibt er, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Wahre Genügsamkeit orientiert sich überhaupt nicht an der aktuellen Lebenssituation. Unschuldig im Gefängnis, eingeschränkt im Dienst, kritisiert von Weggenossen, fliehend in der Wüste, Tag und Nacht in Todesgefahr. Wahre Genügsamkeit achtet nicht auf die Situation. Im Gegenteil, sie genießt Gottes Gegenwart in der Bedrängnis. Und deswegen die zweite Lektion der Genügsamkeit heißt, wahre Genügsamkeit ist total unabhängig von der aktuellen Situation. Wer jetzt derart genügsam ist, wie wir das jetzt gesehen haben, der steht allerdings im krassen Gegensatz. Wozu? Zu der Welt, die uns umgibt. Unsere ganze Umwelt ist genau das Gegenteil von Genügsamkeit oder Zufriedenheit. Werbung funktioniert genau nach diesem Prinzip. Nimm einen Menschen und mach ihm in den ersten 10 Sekunden klar, dass er ein Problem hat, dass er mit seinem Leben überhaupt nicht zufrieden sein kann. Und dann ziehst du aus der Hosentasche irgendein Produkt, was plötzlich sein Leben wieder glücklich macht. Warum kauft der durchschnittliche Handybesitzer alle 18 Monate, also alle anderthalb Jahre ein neues Handy? Weil das alte nicht mehr funktioniert? Warum werben seit Jahren Möbellieferanten mit der 0%-Finanzierung? Damit die alte, scheinbar ungenügende Couch ohne Sparen und ohne Warten sofort ausgetauscht werden kann. Im Jahr 2013 wurden weltweit rund 11,6 Millionen Schönheitsoperationen durchgeführt. Mehr als 15% davon waren Brustvergrößerungen. Um Missverständnisse auszuschließen, Schönheitsoperationen sind so definiert, dass sie keine medizinische Indikation haben. Also es gibt keinen medizinischen Grund, sie durchzuführen, sondern irgendjemand ist mit seinem Erscheinungsbild einfach nicht glücklich. Und deswegen lässt man sich operieren. Umfragen zufolge dauert die dadurch erworbene Zufriedenheit aber nicht lange an. Man gewöhnt sich schnell an den neuen Zustand und ist mit dem dann auch nicht mehr zufrieden. Das hilft uns zu verstehen, dass die dritte Lektion der Genügsamkeit lautet: Wahre Genügsamkeit lernst du nur in der Schule Gottes, nicht in unserer Gesellschaft. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dieser Speisung der sogenannten 5000 zurück. Also es waren 5000 Männer, deswegen waren da vermutlich 5000 Frauen und 10.000 bis 20.000 Kinder da. Ja? Also die Zigtausenden, die da ernährt wurden von fünf Broten und zwei Fischen. Erinnert ihr euch daran, dass Jesus diese Frage nach dem Wo kriegen wir Brot her? Aus dem Grund stellte, um Philippus zu prüfen, und zwar aus dem einzigen Grund, um ihn zu prüfen, dass er sie, die Jünger, bewusst in dieses Dilemma reinführte: Der Herr Jesus gibt uns eine Aufgabe und wir werden sie nicht erfüllen können. Das war der Wille Gottes, dass sie in diesem Dilemma drin steckten, dass sie zugeben mussten, wir haben nicht genug. Als Paulus im Gefängnis saß und den Brief an die Philipper schrieb, war er dort auch aufgrund des Willens Gottes. Paulus bezeichnet sich nicht als ein Gefangener Roms oder ein Gefangener der Juden, sondern im Philemonbrief bezeichnet er sich als ein Gefangener Jesu Christi. Er weiß ganz genau, weil, wenn ich hier im Gefängnis sitze, dann weil Gott das so möchte. Weil das in seinen Plan, in seinen Weg hineingehört. Und in dieser Situation kann er dann auch feststellen, wie es mit seiner Genügsamkeit bestellt ist. Und wie ich fand, das, was er da über seine Genügsamkeit schreibt, sehr vorbildlich. Und auch David wurde von Gott in diese Situation in der Wüste geführt, dass er bedrängt war. Und auch von ihm haben wir ein fröhliches Zeugnis, wie genügsam er war. Wir könnten vermutlich noch viele andere Bibelstellen lesen, aber am Ende würde immer eins dabei rauskommen, und das nenne ich die vierte Lektion der Genügsamkeit. Gott führt uns mitunter in aufreibende Situationen, um uns zu zeigen, ob man wirklich genügsam ist. Nicht unsere Umwelt lehrt uns Genügsamkeit, sondern Gott. Und bitte beachtet, dass das kein Test ist, den Gott braucht, so wie ein Lehrer Schüler testet, um rauszufinden, was sie gelernt haben. Dieser Test ist nicht für Gott, sondern für dich. Er gibt dir die Chance herauszufinden, wie es um deine Genügsamkeit bestellt ist. Genügt er mir? Oder genügt er mir nur solange er mir die Komfortzone gönnt? Und innerhalb der Komfortzone kontinuierlichen seligen Frieden gönnt. Und sobald es mit der Komfortzone nicht mehr so toll bestimmt ist, wie sieht es dann aus? Die Frage ist also, wie sieht es mit unserer Genügsamkeit aus? Hätten wir so einen Psalm schreiben können wie David, der in der Bedrängnis war und trotzdem volle Freude zum Ausdruck brachte? Ich fürchte, die wenigsten könnten das. Und wisst ihr, woran das liegt? Unser eigener Leib ist uns meistens viel wichtiger als irgendetwas anderes. Unser persönliches, leibliches Wohlergehen steht ganz weit oben auf der Liste. Es gibt einen Psalmisten in der Bibel, der uns aufklärt, das ist nicht der Blickwinkel Gottes. Sicherlich sorgt Gott für unser leibliches Wohlergehen. Deswegen danken wir vor jedem Essen oder meistens vor dem Essen für das Brot oder für das Essen, was er uns gibt. Aber der Psalmist sagt im Psalm 107, Vers 9, denn Gott hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Die Seele ist wichtiger als der Leib. Das ist das, worum es Gott vorrangig geht, um unsere Seele. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, drüber nachdenken, warum Jesus an dieses Kreuz so brutal genagelt wurde, dann merken wir, er wurde nicht ans Kreuz genagelt, um seinen Leib zu erretten. Dieser Leib zerfällt, das merken wir täglich, das realisieren wir bei jeder Beerdigung. Dieser Leib, um den ging es am Kreuz nicht, sondern es ging darum, dass unsere Seelen ins Himmelreich kommen können. Und deswegen will ich lernen, was meinen Leib anbetrifft, mich zu genügen, mit dem begnügen zu lassen, was ich habe, und mich nach den wirklich relevanten Dingen ausstrecken. Die fünfte Lektion der Genügsamkeit ist deswegen einfach formuliert und schwer praktiziert. Wahre Genügsamkeit behandelt den Leib als unwichtig und sorgt sich um die Seele. Gut, jetzt wird man vielleicht sagen, okay, Prediger, ich stimme dir zu, irgendwie hast du ja recht. Das mit der Genügsamkeit, das werde ich mir mal auf meine Liste schreiben, so unten als neuesten Punkt, ganz unten hin. Und dann werde ich mich vielleicht irgendwann mal drum kümmern. Nun, ich will vor so einer geringschätzenden Haltung ein bisschen warnen. Zunächst will ich ermuntern und dann werde ich vielleicht in ein, zwei Minuten noch ein bisschen strenger werden in der Ausdrucksweise, weil das Thema der Genügsamkeit weiter oben auf der Liste zu stehen hat. Genügsamkeit ist kein kleines Nebenziel. Genügsamkeit ist keine Nebensache, sondern die Bibel bezeichnet sie als Hauptgewinn. Paulus schreibt an seinen Nachfolger Timotheus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Wer also fromm und gottesfürchtig lebt und das mit Genügsamkeit, mit Zufriedenheit paart, hat den Hauptgewinn für sein Leben gezogen. Das klingt doch auf den ersten Spruch widersprüchlich, oder? Also Genügsamkeit heißt ja, auf Dinge zu verzichten, nach denen man ja jagen könnte. Und inwiefern ist denn Verzicht ein Gewinn? Jede Woche kriege ich Mails und auch in den Postkästen liegen irgendwelche Sendungen, wo mir irgendein toller Gewinn versprochen wird. Rubbeln Sie hier was frei und Sie haben irgendein Auto gewonnen. Oder schicken Sie irgendein Codewort an irgendeine SMS-Adresse und Sie gewinnen 3 Millionen Euro. Ist das hier auch so eine Werbeanzeige, wo man irgendwo das Kleingedruckte sucht, wo dann steht, ja, wenn du einer der Gezogenen bist oder wenn du dann später von irgendeinem Notar rausgezogen wirst? Nein, hier schreibt Gott, der nicht lügen kann. Dieser Vers kommt von Gott, der nicht lügen kann. Er sagt, wenn du dein Leben in Gottesfurcht und Genügsamkeit lebst, dann ist das ein Gewinn für dich. Glaubst du ihm? Bist du bereit, das anzunehmen, dass Genügsamkeit ein Gewinn ist? Dann bist du auf dem richtigen Weg. Dieser Vers geht weiter mit, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, und alle haben Kleidung, das kann ich für euch hier bestätigen, dann soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen bereitet. Wenn ihr wollt, schlagt mit mir nochmal Hebräer 13, Vers 5 auf. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5. Und die aufschlagen, bitte den Finger in der Bibelstelle lassen. Wir brauchen die Bibelstelle mehr als einmal. Da steht Ähnliches wie das, was wir eben im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, ab Vers 7 gelesen hatten. Da heißt es, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Die Bibel fordert uns also ziemlich unmissverständlich auf, den Blick von materiellem, von irdischem Erfolg wegzulenken. Das heißt nicht, dass Reichtum grundsätzlich böse ist. Männer wie David oder Salomo hatten eine ganze Menge Kies und das hatte jetzt nicht negativen Einfluss auf ihre Frömmigkeit oder stand nicht im Widerspruch zu ihrer Frömmigkeit. Der Punkt ist nicht, ob ich reich bin oder ob ich arm bin, sondern die Frage ist, wonach ich mich ausstrecke. Lektion 6 zur Genügsamkeit lautet, wahre Genügsamkeit besteht darin, sich mit dem zu begnügen, was uns von Gott gegeben ist. Ist diese Genügsamkeit, von der wir jetzt seit 25 Minuten reden, ist diese Genügsamkeit dasselbe, wie wir es in bestimmten Philosophien, in bestimmten Religionen, an bestimmten Klöstern kennen? Lesen wir nicht bei Ihnen auch was von Genügsamkeit, von Enthaltsamkeit oder Askese? Möglicherweise verwenden diese Religionen, Philosophien, Denkweisen, was auch immer, diese gleichen Wörter. Aber es gibt einen wirklich großen Unterschied, selbst wenn sie die gleichen Wörter verwenden. Die biblische Tugend der Genügsamkeit unterscheidet sich von ihnen in einem ganz wesentlichen Punkt. Wenn wir nochmal in diesen Vers gucken, Hebräer 13, 5, wo euer Finger vielleicht noch drin steckt, da heißt es nicht nur, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, das war die Lektion, die wir eben hatten, sondern der Vers geht weiter. Denn es folgt eine Begründung. Warum sollen wir uns begnügen lassen? Nicht einfach nur so. Warum sollen wir uns begnügen? Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wahre Genügsamkeit hat ihren Grund, ihren Ursprung, ihre Rechtfertigung, ihre Garantie in Gottes Treue. Wann ist genug genug? Wenn wir in jeder Lebenssituation die Treue und die Güte Gottes vor Augen haben. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Die Jünger, die 20.000, 30.000 Hungrigen hatten genug, weil sie Jesus bei sich hatten. David auf der Flucht in der Wüste hatte genug, weil er Jesus bei sich hatte oder Jahwe. Und Paulus hatte genug, weil er auch im Gefängnis Jesus bei sich hatte. Ich möchte aber nicht nur zur Genügsamkeit motivieren, sondern auch vor mangelnder Zufriedenheit warnen. Wenn wir nicht genügsam sind, dann ist das nicht etwa ein Schönheitsfehler, dann ist das kein Vitaminmangel oder lediglich eine Bildungslücke. Mangelnde Genügsamkeit ist Sünde. Was ist denn das Gegenteil von Genügsamkeit und Zufriedenheit? Was macht jemand, der mit seinem gegenwärtigen Leben nicht zufrieden ist? Dem das, was er hat, einfach nicht reicht. Er murrt. Guckt euch die Bibel an, guckt euch die Tora an, also die ersten 5 Bücher, die wir haben in der Bibel. Das Buch Numeri ist das 4. Buch Mose. Und in meinem Unterricht nenne ich es ab und zu nicht Numeri, sondern, kriegst du es noch hin? Murri. Weil das Volk Israel in dem Buch Numeri ganz häufig murrt. Ihnen gefällt das nicht und 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 das nicht. Jemand, der nicht zufrieden ist, jemand, dem Sachen nicht genügen, der murrt. Und dann ist Murren leider einer der größten Fallstricke im Leben eines Christen. Und ist auch einer der größten Fallstricke im Leben einer Gemeinde. Wie viel geht in Beziehungen, in Ehen, in Freundschaften oder auch in Gemeinden kaputt, weil gemurrt wird. Und dabei sündigt derjenige, der murrt. Denn es heißt in Philipper 2, 14 bis 16, tut alles ohne Murren und Zweifel. Warum? Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Tut alles ohne Murren und seid damit ein Licht unter den Menschen, die ja nichts anderes können als unzufrieden sein. Tut alles ohne Murren, ansonsten seid ihr nicht tadellos, ihr seid nicht rein, sondern wir sind dann verdorben. Wer murrt, drückt seine Unzufriedenheit und seine mangelnde Genügsamkeit aus. Und warum ist Unzufriedenheit eine so üble Sünde? Was ist denn daran so schlimm? Weil sie zeigt, dass wir keinen oder fast keinen Glauben haben. Was hat bitte Genügsamkeit mit dem Glauben zu tun? Nun, wir glauben an einen souveränen Gott. In der Theorie. Wir glauben an einen allmächtigen, an einen allwissenden und vollumfänglich liebenden Gott. Das könnte man als Erklärung für das Wort Souveränität verwenden. Daran glauben wir in der Bibelstunde. Daran glauben wir in unserem Glaubensbekenntnis. Wenn wir etwas gebildeter sind in unserer Dogmatik, steht vielleicht in unserer Gemeindeordnung. Wir glauben daran in der Theorie. Mit dem Murren zeigen wir aber Gott und allen uns umgebenden Menschen, dass wir nicht wirklich glauben, was in unserem Glaubensbekenntnis steht. Bei allem Murren vergessen wir nämlich, dass Gott souverän über das Weltall und mein mickriges Leben regiert. Wenn Jesus Christus einem Pilatus direkt ins Angesicht sagen kann, ja, es stimmt, du hast die Macht, mich zu töten. Aber weißt du, warum du sie hast? Du hast sie nur, weil sie von meinem Vater dir gegeben wurde, diese Macht. Dann merken wir, wie dieses Glaubensbekenntnis bei dem Herrn Jesus praktisch ist. Aus seinem Glaubensbekenntnis her lebt er. Er weiß, alles, was geschieht, geschieht unter der Regie Gottes. Und wenn es tatsächlich Mangel in deinem Leben gibt oder wenn andere Leute etwas kriegen, was du eigentlich auch ganz gerne hättest und vielleicht sogar irgendein Recht darauf hast, zumindest denkst du, dass du das Recht hast, nichts davon ist dem Herrn Jesus entgangen. Nichts davon ist deinem himmlischen Vater entgangen. Es ist nicht so, der sagt, ups, habe ich nicht gewusst, hoppla, habe ich übersehen, könnte mir mal irgendjemand ein Memo schicken, damit ich mich daran erinnere. Gott weiß das. Dieser himmlische Vater, zu dem wir beten, zu dem wir Lieder singen, wird im Alten Testament mit einer Vielzahl von Namen beschrieben. Und keine Angst, ich bringe jetzt nicht alle Namen, nur einen. Er wird als El Shaddai beschrieben. Sprachwissenschaftler sagen uns, dass dieser Name El Shaddai wahrscheinlich übersetzt werden kann mit der eine, der genügt. Glaubst du an den Gott, der sich El Shaddai nennt und dir damit sagt, ich bin der allmächtige Eine, der selbstgenügsame, der absolute Herrscher, ich bin derjenige, der Anordnungen trifft und diese auch umgesetzt werden, wo niemand sagen kann, stopp. Wenn wir murren, bezweifeln wir all dies. Und deshalb lautet die achte und letzte Lektion zur Genügsamkeit. Wahre Genügsamkeit murrt nicht, sondern harrt auf den El Shaddai, der das Leben mit Liebe regiert. Ich würde mich gerne jetzt dahin bewegen, aber es geht wegen der Mikrofone nicht. Also bleibe ich jetzt hier stehen. Anekdote. Vor einigen Wochen, es sind jetzt glaube ich 2 Monate mittlerweile her, wurde ich beim versehentlichen Schwarzfahren in der S-Bahn erwischt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, also wenn ihr regelmäßiger S-Bahn-Fahrer seid, die Türen gehen zu und dann die Fahrausweise bitte. In 10% der Fälle ist es irgendein Scherzkeks, der den Spruch reißt, aber meistens sind es echte Johnny Controllettis, die dann durch die Gegend gehen und ich griff in die Tasche und merkte, Mist, heute Morgen habe ich meine Monatskarte meinem Sohn gegeben, damit ich für ihn eine neue Monatskarte beantragen kann. Und ich habe einfach vergessen, mir einen Fahrschein zu kaufen. Knallrotes Gesicht. Johnny Controlletti steht vor mir. Ich sage, erzähl ihm keine Storys. Sag, du hast keinen Fahrschein. Der zückt sein Gerät, fängt an Daten einzutragen. Ich gucke auf den Boden. Ich weiß, dass mich alle anderen verachtungsvoll angucken. Plötzlich sehe ich so, während ich auf den Boden gucke und denke, Herr, lass diese Situation von mir vorübergehen. Könnte ich nicht weggebeamt werden? Das hast du doch schon bei anderen Leuten hingekriegt. Plötzlich sehe ich, wie von rechts, also bei euch ist jetzt links, aber von rechts jemand kommt und auf den Johnny Controlletti zustürmt und auf ihn einredet. Und zwar so, dass das mindestens noch 2, 3 Abteile um mich herum hören. Und der sagt, kann ich für diesen Mann bürgen? Der ist die Ehrlichkeit in Person. Ich gucke hoch. Also Johnny Controlletti hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Aber ich gucke hoch, sehe ein langjähriges Mitglied meiner ehemaligen Gemeinde. Und irgendwie, ich musste die 40 Euro trotzdem bezahlen, aber irgendwie, ich schwebte dann danach. Also ich kam zum Glück auch am Zielbahnhof, hier S-Bahnhof Marienfelde an und konnte aussteigen und der Bruder mit mir und ich war einfach nur dankbar, dass er da irgendwie versucht hat, für mich zu bürgen. Es hat leider nichts gebracht finanziell, aber es war nett. Wie stolz war ich über diese Aussage. Aber hätte dieser Bruder mit dem gleichen Inbrunst in der Stirne sagen können, Ansgar ist die Genügsamkeit in Person, könnte das der Mensch über dich sagen? Die 8 Lektionen der Genügsamkeit lauteten: Erstens, man kann Genügsamkeit lernen. Man kann lernen, in jeder Lebenssituation genügsam und zufrieden zu sein. Zweitens, wahre Genügsamkeit ist total unabhängig von der aktuellen Situation. Drittens, wahre Genügsamkeit lernt man nur in der Schule Gottes, nicht von unserer Gesellschaft. Viertens, Gott führt mitunter in aufreibende Situationen, um zu zeigen, ob man wirklich genügsam ist. Fünftens, wahre Genügsamkeit behandelt den Leib als unwichtig und sorgt sich um die Seele. Nächstens, sechstens, wahre Genügsamkeit besteht darin, sich mit dem zu begnügen, was uns von Gott gegeben ist. Siebtens, wahre Genügsamkeit begnügt sich nicht einfach. Wahre Genügsamkeit hat ihren Grund in Gottes Treue. Und achtens, wahre Genügsamkeit murrt nicht, sondern harrt auf den El Shaddai, der das Leben mit Liebe regiert. Ich möchte die Predigt gerne beenden, indem ich einen heiß geliebten Psalm von vielen von euch vorlesen möchte. Und vielleicht möchtet ihr den in eurem Herzen mitbeten. Wir alle kennen diesen Psalm, der da beginnt mit "Der Herr ist mein Hirte". Wie geht's weiter? Richtig. Ist das ein frommes Zitat oder ist es ein Glaubensbekenntnis? Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest mir vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde im Haus des Herrn bleiben, immer da. Amen.